Deutschlandfunk. Der Tag.
Wie soll die Wirtschaft in Deutschland wieder auf die Beine kommen, wenn die schlimmsten Folgen der Corona-Pandemie erst einmal halbwegs überstanden sind? Eine Idee sorgt da gerade besonders für Schlagzeilen: die Kaufprämie für Autos. Die Autobosse wollen sie, die Ministerpräsidenten der großen Autoländer Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg wollen sie, gewissermaßen als Zündfunken, damit der Motor überhaupt wieder anspringt. Für Blödsinn hält das unter anderem der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland. Der VCD fordert stattdessen ein Startgeld grüne Mobilität. Warum sie das für den besseren und auch klügeren Weg hält, das erklärt uns gleich die VCD-Bundesvorsitzende Kerstin Hamann. Sprengstoff, Paukenschlag, so fallen die ersten Reaktionen heute aus nach dem Urteil des Verfassungsgerichtes, das zum ersten Mal geurteilt hat, zumindest in Teilen ist es verfassungswidrig, dass und wie die Europäische Zentralbank mit vielen Milliarden Euro Staatsanleihen kauft, um damit den Euro zu stabilisieren. Was genau Karlsruhe beanstandet und was daraus folgt, ist allerdings nicht ganz leicht zu verstehen. Dabei hilft mir der Chef unserer Wirtschaftsredaktion, Clemens Kindermann. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. 4.000 Euro soll jeder vom Staat bekommen, der ein Auto mit Batterie- oder Brennstoffzellenantrieb kauft oder das zumindest einen kleinen elektrischen Hilfsmotor hat, auch Plug-in-Hybrid genannt. Zusätzlich zur schon bestehenden Förderung wohlgemerkt. 3.000 Euro dazu soll es für den Neukauf eines Verbrenners geben und noch einmal 1.000 Euro, wenn jemand gleichzeitig sein älteres Auto verschrottet. So haben es sich die Länderchefs in München, in Hannover und Stuttgart ausgedacht, ganz nach den Vorstellungen der drei großen Konzerne BMW, Volkswagen und Daimler. Das soll den Absatz wieder ankurbeln, das soll die Wirtschaft über die Autobranche weit hinaus wieder in Schwung bringen. Heftiger Widerspruch gegen diesen Plan kommt unter anderem vom Verkehrsclub Deutschland, einem Umweltverband, der sich für die Verkehrswende einsetzt und eine CO2-freie Mobilität. Wenn man mit Kerstin Hamann telefoniert, der Bundesvorsitzenden, dann fallen ihr viele Dinge ein, die sie an einer Kaufprämie für Autos schlecht findet.
Schlecht an der bisher vorgeschlagenen Autokaufprämie ist, dass sie nicht die gewünschte Wirkung erzielen wird. Also nachhaltige, zukunftsfähige Arbeitsplätze fördern, weil sie eben auch für Verbrenner ausgegeben werden soll und weil sie, das zeigt auch die Abwrackprämie von 2008, nicht dazu führt, dass die Leute mehr kaufen, sondern nur für ein Strohfeuer, wo dann im Anschluss daran die Nachfrage wieder einbricht. Es wäre wesentlich günstiger, Geld auszugeben und die Konjunktur anzukurbeln für nachhaltige Mobilität.
Nun stehen ja die Autokonzerne einigermaßen am Abgrund im Moment und wäre nicht die wichtigste Aufgabe, die Branche zunächst mal wieder ans Laufen zu bringen und damit ja viele hunderttausende Arbeitsplätze auch zu sichern?
Ich glaube nicht, dass die Branche am Abgrund steht angesichts der Dividenden, die noch ausgeschüttet wurden. Da haben sich einige Vorstandsvorsitzende ja auch gerühmt. Der VCD meint, dass insgesamt die Wirtschaft angekurbelt werden muss nach dieser Corona-Krise, wo viele Arbeitsplätze bedroht sind. Es lohnt sich natürlich nur, die zukunftsfähigen Arbeitsplätze zu fördern für solche Produkte, die uns in Zukunft weiterhelfen. Und das sind im Bereich Mobilität die Arbeitsplätze im Bereich Bus und Bahn. Die sind nämlich systemrelevant, im Bereich Fahrrad auch. Und solche in der Automobilindustrie, die auf zukunftsfähige Automobilität setzen, sprich Elektroautos und Infrastruktur und Digitalisierung.
Dann müssen wir also darüber sprechen, wie genau soll dieses Startgeld grüne Mobilität aussehen, das Sie vorschlagen?
Das vom VCD gemeinsam mit einem breiten Bündnis aus Verbänden und Unternehmen geforderte Mobilitätsgeld sieht wie folgt aus. Der VCD nennt es Neustart in die grüne Mobilität. Wenn es eine Konjunkturhilfe gibt pro Bundesbürger, dass ein Betrag von 1.000 bis 3.000 Euro, dass die Bundesbürger diesen Betrag ausgeben können für Mobilität, dann sollen die Bürger auch wählen, wofür. Und zwar, ob sie davon ein ÖPNV-Jahresabo kaufen, ein Fahrrad oder Lastenrad für die Familie oder eine Bahncard oder auch einen Beitrag in einem Carsharing-Unternehmen oder eben ein Elektroauto. Die Bürger können wählen und zwar für nachhaltige Mobilität, nach ihrer Wahl, was ihnen direkt am meisten nützt.
Sie können also auch einen Verbrenner wählen?
Nein, das hatte ich ausgeschlossen. Nachhaltige Mobilität. Verbrenner sind nach der allgemeinen Definition nicht nachhaltig. Das wären aus dem Autobereich maximal die Elektroautos. Auch nicht die Hybride im Übrigen, weil nach einer jüngsten Studie des VCD mit dem BUND die Hybride praktisch nur dann die gewünschte Umweltwirkung haben, wenn sie wirklich überwiegend elektrisch gefahren werden. Und das ist nicht der Fall.
Jetzt haben Sie schon eine Größenordnung genannt, 1.000 bis 3.000 Euro. Das liegt ja unterhalb dessen, was jetzt als Vorschlag für die Kaufprämie für Autos auf dem Tisch liegt. Da geht es ja bis 4.000 Euro beim Kauf eines Batterie- oder brennstoffzellengetriebenen Autos. Das wäre also ein bisschen weniger für jeden.
Nein, auf gar keinen Fall. Wir müssen uns hier vollkommen von Beträgen lösen. Die Forderung des VCD ist, dass, wenn es eine Prämie gibt, in welcher Höhe auch immer, diese Prämie ausgegeben werden kann für nachhaltige Mobilität. Ob, wie gesagt, für Fahrrad, für Carsharing, für ein ÖPNV-Jahresabo oder auch für Elektroautos. Es wird nicht differenziert, denn mit welcher Begründung sollte es denn mehr Geld geben für Autos als für den anderen Bereich der nachhaltigen Mobilität, Fahrrad und Bahn? Und im Übrigen, die Verbrenner, da sind wir ganz, ganz klar, das ist ein Geschäftsmodell der Autokonzerne von gestern, das verdient überhaupt keine Förderung, weil es nicht zukunftsfähig ist. Das verlängert nur ein Geschäftsmodell, das ohnehin auf dem Abstieg ist. Und man wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert als Bundesregierung, würde man ein Geschäft fördern, das in Zukunft nicht überleben kann. Im Übrigen sehen es auch 3 von 5 Wirtschaftsweisen so, dass eine reine Autokaufprämie reiner Lobbyismus ist und nicht zielführend.
Das Argument ist ja, dass man jetzt erstmal zusehen muss, dass es überhaupt die Wirtschaft wieder anläuft und dass man sich im zweiten Schritt dann Gedanken machen sollte über die Lenkungswirkung und was man sich für eine längerfristige Zukunft eben für eine Mobilität vorstellt. Warum können Sie dem gar nichts abgewinnen, diesem Argument?
Das Argument ist nur etwas für Leute, die von 12 bis Mittag denken, also sehr kurzfristig. Denn das Geld der Steuerzahler muss in jedem Fall mit Lenkungswirkung ausgegeben werden, sonst entfaltet es überhaupt keine Wirkung. Wenn Sie erst in die falsche Richtung gehen, also das machen, was Sie vorher gemacht haben, zerstören Sie praktisch Zukunftsoptionen. Ich will es mal vergleichen, jetzt vielleicht ein ganz grober Vergleich mit Investitionen nach dem Weltkrieg. Als da die Industrie da niederlag, hat man ja auch nicht wieder in die Droschkenkutschen aus dem letzten Jahrhundert investiert, sondern hat die Chance genutzt, das Geld, was man dann zur Verfügung hatte, sprich Marshallplan, in zukunftsfähige Investitionen auszugeben oder das, was man damals dafür hielt. Es wäre also vollkommen kurzsichtig und wir als VCD können auch nicht verstehen, wie man so mit so wenig wirtschaftswissenschaftlicher Kenntnis diesem Wunsch folgt, nur weil es einfach eine große Lobbygruppe ist. Das kann man mit der Bundesliga vergleichen, die sicherlich auch nicht das drängendste Problem ist jetzt beim Wiederanfahren der Wirtschaft, aber eben die effektivste Lobby hat im Land.
Die Autobranche kann immerhin für sich verbuchen, dass sie mit 800.000 Beschäftigten zum Rückgrat der deutschen Wirtschaft gehört und dass es entscheidend darauf ankommt, dass diese Branche wieder Tritt fasst nach der Krise. Ist das nicht ein starkes Argument?
Das ist kein starkes Argument, weil alle wissen, dass wir im Bereich Digitalisierung investieren müssen. Das ist die Zukunft und auch das ist die Schlüsselbranche der Zukunft. Und deswegen müssen alle Investitionen auch im Mobilitätssektor sich mit Digitalisierung befassen. Also es ist einfach ein hergebrachtes Argument und ich bitte alle doch selber darüber nachzudenken und hoffe auch, dass es die Bundesregierung einsieht.
Das heißt, es gibt Einbußen bei den Autokonzernen, was den Absatz in den nächsten Monaten und Jahren angibt. Das finden Sie in Ordnung und das würden Sie auch mit einkalkulieren?
Die Einbußen beim Verbrennermodell wird es sowieso geben. Sehen Sie sich doch die Zahlen an. Also diejenigen Automobilkonzerne, die jetzt profitieren, die zum Beispiel wie VW voll auf das Elektroauto setzen, die haben für die Zukunft vorgesorgt. Und ich frage mich, wir leben in einer Marktwirtschaft, wo hat denn jemand ein Recht, mit einem Geschäftsmodell von gestern auch morgen Gewinne zu machen? Also es ist doch nicht das Verschulden des Staates, wenn jetzt die Automobilkonzerne wegen Corona oder wegen schlechter Geschäftsmodelle Verluste machen. Dafür ist das dortige Management selbst verantwortlich.
Sie haben eben gesagt, Sie hoffen, dass die Bundesregierung Ihren Argumenten etwas abgewinnen kann. Ist das mehr als eine Hoffnung? Haben Sie Anzeichen, Hinweise darauf, dass das wirklich Gewicht hat und gesehen wird?
Also Anzeichen haben wir. Ich sagte eben bereits, 3 von 5 Wirtschaftsweisen halten die Autokaufprämie nicht für fortschrittlich. Dann ist es so, dass die Umweltministerin selbstverständlich auch sagt, bitte nur in Nachhaltigkeit investieren. Und es fordern große gesellschaftliche Gruppen. Schauen Sie sich einfach mal um. Also Anzeichen haben wir dafür, ob sich diese Vernunft letztlich durchsetzen wird oder ob doch wieder alte Lobbyinteressen vor die Vernunft gestellt werden. Das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Da werden wir wahrscheinlich heute Abend mehr wissen.
Aber die Aussichten sind besser als noch vor Jahren, würden Sie schon sagen?
Die sind sehr viel besser. Ich wüsste nicht, wann sich einmal Wirtschaftsweise so konkret, dezidiert und in der Mehrheit gegen einen Vorschlag geäußert hätten. Und auch so kurzfristig und lautstark.
Um den Euro zu stabilisieren, hat die Europäische Zentralbank in den letzten Jahren Billionen Euro in den Kauf von Staatsanleihen gesteckt. Das ist politisch schon immer heftig umstritten gewesen. Zum ersten Mal aber hat heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Politik der EZB beanstandet und sich außerdem gegen eine Entscheidung am höchsten Gericht der EU gestellt.
Erstmals in seiner Geschichte stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt sind und daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können.
So also Gerichtspräsident Andreas Voskuhle heute in Karlsruhe. Über das Urteil kann ich jetzt mit Clemens Kindermann aus unserer Wirtschaftsredaktion sprechen. Und Clemens Kindermann, ich muss auch mit Ihnen darüber sprechen, weil ich finde, es ist wirklich nicht leicht zu verstehen, dieses Urteil. Also erstens, die EZB hat mit den Anleihekäufen seit 2015 ihr Mandat überschritten, habe ich mitgenommen. Zweitens, die Bundesregierung und der Bundestag hätten tatenlos zugesehen und damit Grundrechte verletzt. Aber drittens, das Programm zum Ankauf dieser Anleihen an sich ist in Ordnung. Ist das in dieser Dreifaltigkeit ungefähr der Kern des Urteils?
Herr Barenberg, ich glaube, Sie brauchen mich gar nicht mehr. Das ist genau das, was heute in Karlsruhe entschieden wurde. Man kann es vielleicht so sagen, das Bundesverfassungsgericht hat eigentlich die EZB in die Schranken gewiesen, aber das Anleihekaufprogramm läuft weiter. Vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick. 2015 war es, da hat die EZB begonnen, dieses Anleihekaufprogramm zu starten. Mal so von der Größenordnung her bis Ende 2018 2,6 Billionen Euro wurden da investiert in Staatsanleihen, in andere Wertpapiere. Und ich kann Ihnen den Namen jetzt nicht ersparen. Das Ganze ist über ein Programm namens PSPP gelaufen. Das muss man aber wissen, sonst kommt man mit den Abkürzungen nachher durcheinander. Es gibt nämlich jetzt noch ein neues, das heißt PEPP. Die Notenbank habe mit dem Programm ihr Mandat, das haben Sie ja eben schon gesagt, für die Geldpolitik überspannt. Und der Senat begründet das also sozusagen ultra vires für alle Lateiner über die Kräfte hinaus. Also die EZB habe außerhalb ihrer Kompetenzen gehandelt. Und das führt aber jetzt nicht zur Forderung zum sofortigen Stopp des Programms. Aber es gibt eine Frist. Die Bundesbank, die darf sich jetzt nur noch maximal 3 Monate an dem Kaufprogramm in der jetzigen Form beteiligen. Und innerhalb dieser Frist müssen die Bundesregierung, der Bundestag aktiv werden. Und die müssen darauf hinwirken, dass die EZB die Anleihekäufe nachträglich auf die Verhältnismäßigkeit prüft. Und das ist eigentlich, Herr Barenberg, der entscheidende Punkt. Karlsruhe wirft der EZB im Kern vor, die Anleihekäufe nicht daraufhin geprüft zu haben, ob sie in dieser Größenordnung überhaupt verhältnismäßig waren.
Und das heißt auch, die ganzen Kollateralschäden, von denen jetzt die Rede ist, also was aus diesen Programmen für die Volkswirtschaft in Deutschland, für Sparer, für Versicherungsnehmer und so weiter erfolgt, das alles ist jetzt zum ersten Mal quasi in den Blick geraten mit dem Urteil des höchsten Gerichts. Aber ansonsten kann die EZB jetzt einfach weitermachen mit ihren Anleihen.
Also vielleicht müssen wir da doch auch nochmal sagen, es ist schon, also einige sprechen heute von einem Paukenschlag, ja, andere von einem Erdbeben. Also ich würde auch sagen, es ist zumindest mal eine ganz große Überraschung gewesen, wie deutlich sich Karlsruhe da positioniert hat. Man darf ja nicht vergessen, das Bundesverfassungsgericht stellt sich gegen eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Die haben ja die Staatsanleihekäufe eigentlich schon durchgewunken. Das ist einigermaßen verblüffend, auch wenn man so auf die Wortwahl hier des Senats, also der Gerichtshof verkennt Bedeutung, Tragweite und so weiter. Also man kann sagen, so hier in der Wortwahl ist das so, als ob das so ein Amtsgericht in Luxemburg wäre, das da irgendwas falsch gemacht hätte. Das ist schon doch sehr verblüffend. Die EZB muss ihrerseits nachsitzen, muss also das nochmal begründen. Und wie dramatisch das alles ist, eben kam noch die Meldung, dass es eine Sondersitzung offensichtlich der EZB heute um 18 Uhr gibt. Also das ist auch nicht sehr selbstverständlich, zeigt die Dramatik, die da drin ist.
Und dass sich der Finanzminister gleich geäußert hat, natürlich neben den Klägern und so weiter. Aber heißt das jetzt, die Bundesbank ist geschwächt, weil sie natürlich Teil im EZB-Rat ist und da gewichtigen Einfluss hat?
Ich würde eher sagen, die Bundesbank ist gestärkt, denn die Bundesbank ist ja sowieso schon sehr stark in der EZB. 26% ist der Anteil an der EZB. Aber über die Bundesbank läuft ja jetzt auch gerade das, was Karlsruhe einfordert, nämlich dass innerhalb von der Frist von 3 Monaten jetzt die Bundesregierung, Bundestag aktiv werden müssen darauf hinwirken, dass die EZB diese Begründungen für ihre Anleihekäufe abgibt. Und da wird es also eine Achse geben zwischen den Ausschüssen des Bundestages, zwischen dem Finanzministerium und zwischen der Bundesbank. Auf diese Achse wird die EZB jetzt in der allernächsten Zeit sehr achten müssen. Es muss dann klar werden, was hat die EZB eigentlich genau gemacht bei den Anleihekäufen, und sie muss erklären, hat sie sich richtig überlegt, was für Folgewirkungen diese Anleihekäufe eigentlich haben.
Und da erwarten aber doch jetzt nach den ersten Einschätzungen eigentlich die meisten Beobachter, also da verfügen Bundesbank, EZB, Bundestag, wer immer da jetzt noch mitspielt und mit eine Rolle spielt, verfügen über genug Expertinnen und Experten, um das jetzt nochmal solide nachzuliefern, und dann ist eigentlich der Stand wieder wie vorher.
Ja, liefern muss jetzt die Europäische Zentralbank, aber in der Tat muss auch der Bundestag die entsprechende Expertise einholen, bereitstellen, sich die Meinung bilden, um das überhaupt beurteilen zu können. Aber es ist eben ein Riesenunterschied, Herr Barnberg. Ich kann mich noch an diese Pressekonferenz mit Mario Draghi, dem früheren EZB-Chef, erinnern. Da gab es dann immer den Punkt, wo er sagte, ja, aber es ist wichtig, also wir müssen das und das machen mit den Anleihekäufen, weil wir ja das Inflationsziel unter 2%, aber nahe 2% einhalten müssen. Und das war es dann. Ja? Also mehr an Begründungen gab es dann eigentlich nicht. Und da hätte man sich auch häufig mehr gewünscht. Er hatte ja so eine unnachahmlich trockene Art, dass man gar nicht nachzufragen sich getraute. Aber das ist eben jetzt praktisch der Paradigmenwechsel, den Karlsruhe einfordert. So einfach kann man sich das nicht machen, dass man einfach sagt, naja, die Inflation muss irgendwo liegen. Sondern man muss auch sehen, was bedeutet das eigentlich für die Bürger, für die Unternehmen, wenn solche riesigen Anleihekaufprogramme gefahren werden.
Und man muss das dann transparenter machen, besser begründen, detaillierter begründen, nachvollziehbarer machen. Okay, habe ich verstanden. Warum ist das Urteil für jeden von uns von Bedeutung heute? Denn das klingt ja zunächst einmal alles wahnsinnig abstrakt.
Ja, also das finde ich übrigens hier auch an dem Urteil besonders spannend. Da kommen sogar wir vor als Betroffene von der Währungspolitik der Europäischen Zentralbank. Da kommen wir vor, nämlich, Karlsruhe sagt, welche Auswirkungen hat das denn auf Sparer, auf Versicherungsnehmer, auf Mieter, auf Hauseigentümer? Herr Barnberg, ich weiß gar nicht, wie viele Kommentare ich hier im Deutschlandfunk schon gesprochen habe und gesagt habe, dass das billige Geld der EZB das Sparen so unheimlich schwer macht, dass die Altersvorsorge dann eben auch schwerer wird. Und hier wird auch von den Unternehmen gesprochen, ja, also dass man da auch schauen muss, dass die wegen der niedrigen Zinsen, wegen des billigen Geldes sich verschulden oder Ende noch am Markt sind, obwohl sie vielleicht gar nicht mehr stabil sind, also so Zombie-Unternehmen schon am Markt sind. Und all das spricht Karlsruhe jetzt an, und das finde ich wirklich, ja, das finde ich wirklich bemerkenswert.
Und auch gut und richtig, höre ich so ein bisschen durch. Gilt das auch für die Einschätzung an den Finanzmärkten jetzt?
Da ist es so, die hatten heute so ein bisschen gelauert, passiert da was ganz Schlimmes. Dann nach diesem Urteil, als das direkt kam um 10 Uhr, dann ging der DAX ein bisschen runter und so, und da wusste man noch nicht genau, was los ist. Für die Finanzmärkte ist vor allen Dingen wichtig gewesen, wird die Bundesbank gestoppt, also dass sie nicht mehr weiter Anleihen aufkaufen kann. Das ist ja nicht der Fall. Ja? Und deshalb, das hätte Schockwellen ausgelöst, dazu ist es jetzt nicht gekommen, und deshalb können die wahrscheinlich mit diesem Kompromiss auch ganz gut, auch besonders die Anleihemärkte, leben.
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk für diesen Dienstag, den 5. Mai 2020. Danke fürs Interesse. Gerne bis morgen. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.